Wasserspiele. Hörspiel von John von Düffel. Zweiter Teil. Der Kreuzfahrer und die Fetzenfrau.
Ich bin's wieder. Bist du schon wach? Entschuldige, ich wollte dich nicht... Euch nicht. Oh, entschuldige, das ist jetzt... Das ist peinlich. Ich würde ja später nochmal anrufen, aber das Handy... Das ist nicht meins. Das ist das von dem Unternehmensberater, von dem ich... Wir sind gerade innerhalb der Drei-Meilen-Zone von... Also, du, ich mach's ganz kurz. Oder habt ihr Wichtigeres? Na, ich frag ja nur. Wir sind... Was? Nein, wir sind nicht an Land. Wir sind in einem Fjord. Im Eisfjord. Also, Land ist in Sicht, links und rechts. Fjorde sind ja so Schneisen. Wasserschneisen ins Festland hinein. Oder so zwischen Inselgruppen hindurch. Wann warst du denn in Schweden? Ach, er. Er ist Schwede. So. Oder war in Schweden lange. Ja, ja, schön für ihn. Also, wir sind kurz vorm Nordpol. Spitzbergen. Das ist schon was anderes als Stockholm und übrigens Norwegen. Nein, ich bin allein. Bis auf die Eisbärenwächter, die in der Kälte stehen. Gewehr über der Schulter, Feldstecher in der Hand. Sie halten nach Eisbären Ausschau, damit die putzigen Tierchen beim Anlegen nicht über Gruppen von deutschen Wohlstandsrentnern herfallen. Doch, wir haben einen gesehen.
Endlich ein Highlight.
Noch so ein Highlight. Tut mir leid, ich langweil dich. Oder ihn.
Tut mir leid.
Schon gut. Ich erwähne ihn nie wieder. Also ich meine jetzt nicht den Eisbären, sondern...
Er war eine Enttäuschung.
Er war eine Enttäuschung, im Grunde. Der Eisbär. Aber die Arktis ist schon imposant. Ein Gletscher neben dem anderen. Wobei, Gletscher sind ja nichts anderes als gefrorene Flüsse. Süßwasser übrigens, ja, wenn sie schmelzen. Und sie schmelzen gewaltig, die meisten. Es ist vollkommen unwirklich, hier zu sein. Wirklich. Mitten im Untergang dieser Welt, die so reich ist an Formen, an Gestalten, dass sich selbst das Sterben in Schönheit vollzieht und dem Leben ähnelt.
Es ist vollkommen unwirklich, hier zu sein.
Arktischen Frühling.
Mitten im Untergang dieser Welt.
Während es doch das Ende ist. Ja, und du weißt es. Du weißt, du bist nicht nur der Betrachter der Katastrophe, sondern auch ihr Verursacher. Du weißt, dass du zerstörst, indem du siehst. Aber du glaubst es nicht. Das ist das Seltsamste, dass du nicht glaubst, was du weißt. Dass wir alle nicht glauben, was wir wissen. Wir sehen das Meer und das Eis und wir glauben, es ist ewig und unverwundbar. Obwohl wir wissen, dass
wir alle nicht glauben, was wir wissen.
Nein, nein, es geht dir gut. Du hast recht, ich bin im falschen Boot. Ich bin im falschen Boot, um so zu reden. Ja, ich bin auf der Titanic 2.0. Und diesmal sind's die Eisberge, die untergehen. Bist du jetzt allein? Es geht mich nichts an, ich weiß, aber... Nein, sie schläft noch. Wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, wie das so ist in den Ferien. Da es hier oben nicht so richtig dunkel wird, kriege ich die Kleine abends nicht ins Bett und morgens nicht wieder raus, denn leider wird es auch nicht richtig hell. Es ist sehr neblig, stark bewölkt, tief bewölkt. Sonst könnten wir uns so zwischen 3 und 4 Uhr früh die Sonnenlichtuntergänge angucken. Und so langsam fange ich an, das zu verstehen.
Diese schwimmende Traumwelt.
Sie hat was, diese schwimmende Traumwelt. Allein schon, dass man fast bis an den Nordpol reisen kann, ohne seine Suite zu verlassen.
Und so langsam fange ich an, das zu verstehen.
Nein, ich habe meine Meinung überhaupt nicht geändert. Ich sag ja nicht, dass es richtig ist. Ich sag nur, ich habe nur beschlossen, meinen Widerstand dagegen nicht aufzugeben, aber ja, auszusetzen, vorübergehend. Es hat doch keinen Sinn, die ganze Zeit so zu tun, als säße man nicht mit allen anderen im selben Boot, obwohl man für dasselbe Boot bezahlt hat. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man diese Ohne-mich-Attitüde nicht mehr aufrechterhalten kann. Es ist so unentspannt, so besserwisserisch, so dermaßen unsympathisch. Doch? Oh, ja, doch, sympathisch ist eine moralische Kategorie. So keine lupenreine vielleicht, aber was nützt mir denn meine ganze moralische Integrität, wenn ich mir selber nicht sympathisch bin? Ich habe mich auf diesem Schiff genug geschämt.
Ich bin vor Scham im Liegestuhl versunken, während lauter fleißige Filipinos in weißen Overalls um mich herum das Deck geschrubbt haben. Ich konnte kaum hinsehen, wie sie die Handläufe polieren, die Innenreling nachstreichen, den Meerwasserpool reinigen. Wirklich, ich habe mich die ganze erste Woche durchgeschämt im Schweiße des Angesichts der Arbeit der anderen. Im Überfluss und in der Überflüssigkeit sind alle Menschen gleich. Da kann man sich nicht zurückziehen auf eine vornehme Außenseiterrolle. Mitgefangen, mitgehangen, mitgesunken, mitertrunken. Auf einer Kreuzfahrt, da gibt's keine Eremiten. Nur die Filipinos, sie haben ihre eigene Welt und Würde. Ihre Arbeit gehört hierher auf See. Und darum beneide ich sie. Im Ernst, du, wenn ich neben Scham und Seekrankheit irgendwas empfunden habe, dann war es Neid auf die arbeitende Bevölkerung. Würdeneid, Beschäftigungsneid, Daseinsberechtigungsneid. Wenn ich hier eine echte Erfahrung gemacht habe, dann die des Unbefugtseins auf dem Meer. Und weißt du, wenn ich mich mal nicht vor den Filipinos schämen musste, dann habe ich mich vor unserer Tochter geschämt, weil sie ihren Vater so erleben muss. So bräsig, so unbrauchbar. Ein Anti-Vorbild.
Ein Vatertourist. Zu nichts gut, außer zum Geld ausgeben. Naja, was soll man machen? Wem ist damit gedient, wenn ich... Was heißt denn meine Überzeugung verraten? Ich rede doch nicht davon, auf schrankenlosen Hedonismus umzuschwenken. Ich rede doch nur davon, mal ein Auge zuzudrücken und die hohe Glocke der Entrüstung ein kleines Stückchen tiefer zu hängen. Nur für diesen Urlaub. Auch die Filipinos würden sich, glaube ich, freuen. Na gut, dann freuen sich die Filipinos eben nicht. Aber es macht ihre Arbeit auch nicht leichter, wenn ich mich vor ihnen auf meiner Liege in moralischen Bauchschmerzen krümme. Ja, natürlich bin ich falsch auf diesem Schiff. Und es vergeht keine Nacht, in der ich mich nicht vor Heimweh hin und her wälze. Aber sie ist so glücklich, unsere Kleine. Die ist richtig glücklich im Falschen. Und wir müssen als Eltern nun mal akzeptieren, dass das hier ihre Traumreise ist. Ihr Traumschiff. Und dann nutzt es auch nichts, wenn ich bei jeder Gelegenheit das Haar in der Suppe suche, nur um ihr zu beweisen, dass wir besser hätten zurückfliegen sollen. Ich habe genug gekämpft. Ich habe genügend Widerstand geleistet. Passiv sicher, aber unerbittlich. Ich habe alles boykottiert, sogar das Highlight aller Highlights, das Kapitänsdinner. Das ohne mich übrigens keine Spur weniger ein Highlight war. Aber weißt du, irgendwann reicht es. Irgendwann muss ich mich auch mal erholen und eine ethische Verschnaufpause einlegen. Eine kurze moralische Auszeit. Ich will einfach nicht, dass meine Tochter mich immer nur als Spaßbremse erlebt. Dass ich für sie zum Partyschreck mutiere, zum blinden Passagier auf dem Schiff des Vergnügten. Nein, sie geht auf keine Party. Es war eine Metapher. Partyschreck, das ist metaphorisch. Natürlich kannst du sie sprechen. Aber ich wecke sie wirklich nur ungern auf. Weil, wie gesagt, unser Rhythmus hat sich ein bisschen verschoben und da braucht sie ihren... bis 10 etwa. Nein, sie schläft bis 10. Aufbleiben darf sie bis 11, halb 12 in letzter Zeit. Aber nur ausnahmsweise. Entschuldige bitte, aber hier bleiben alle Kinder auf bis halb 12. Der ganze Kids Club. Wir haben eine Dreijährige an Bord, die nie vor 1 Uhr nachts... Es ist ja hell, taghell. Das spürt so ein Kinderkörper. Da kannst du noch so viele Vorhänge und Gardinen zuziehen. Dann schreibt sie dir nochmal. Habe ich dir das nicht erzählt? Sie hat dir geschrieben. Wir waren neulich am nördlichsten Postamt der Welt und da wollte sie dir einen Brief schreiben oder anfangs nur eine Karte. Und da habe ich dann gesagt, schreib ihr doch einen Brief. Mama freut sich. Na, woher soll ich denn wissen, was drinsteht? Ich respektiere das Briefgeheimnis. Aber keine Sorge. Deswegen rufe ich ja an. Also, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Post von Spitzbergen schneller ist als wir und ihr Brief vor uns ankommt, versprich mir bitte, dass du dir keine Sorgen machst. Ja, ich habe Tag und Nacht ein Auge auf sie und... Wie? Sag bloß, der Brief ist schon da. Dann wart doch erst mal ab, bevor du die... Ich weiß wirklich nicht, was drin steht. Ich will's auch gar nicht wissen. Ich will nur, dass du weißt, dass alles in Ordnung ist, was immer sie auch... Ja, Gott, sie schreibt natürlich aus ihrer Sicht. Da kommt sicher einiges zusammen. Schließlich entdeckt sie gerade viel, wie soll ich sagen, ja, viel Neues. Nicht nur landschaftlich, sondern auch... Einen Freund? Nein, das hätte ich dir gleich... Also, das wäre das Erste gewesen, was ich dir erzählt hätte. Sie hat Freunde, natürlich, aber... In einer Clique. Das sind gute Freunde. Das sind aber definitiv, das sind Spielkameraden, sonst... Ja, vielleicht haben sie mal miteinander gekuschelt, Händchen gehalten, wenn's hochkommt, oder unterm Tisch mit den Füßen, ja, heißt das, gefüßelt, ja, danke, genau. Aber das war vollkommen unschuldig. Geradezu rührende Art und Weise, es war eindeutig vorpubertär. Hör mal, ein 5-Seiten-Brief aus Spitzbergen muss ja nicht unbedingt von Liebeskummer handeln. Kann genauso gut um Eisbären und Buckelwale gehen. Oder dass sie auf Island gebetet hat. Ich weiß nicht, was sie gebetet hat. Ich finde, es gibt auch ein Betgeheimnis. Aber, weißt du, ich weigere mich, mir vorzustellen, es könnte um einen dieser sauber gescheitelten, krawattentragenden Internatshöglinge gegangen sein. Es gibt niemanden. Bei ihr nicht, bei mir nicht. Und dass ausgerechnet du das fragst. Ja, vielleicht kommt sie in dieser Hinsicht nach dir, aber bis jetzt... Wenn sie nach mir käme, dann wäre sie mit ihrer Arbeit verheiratet, das sagst du doch immer. Das hast du selber gesagt. Mal abgesehen davon, dass ich momentan sogar von meiner Arbeit getrennt bin und insofern vollkommen solo. Aber sie auch, ja. Nein, sie ist nicht verliebt. In niemand. Sie lässt sich, ganz unsere Prinzessin, sie lässt sich mal von diesem, mal von jenem kleinen Verehrer hofieren, genießt die Aufmerksamkeit und vergisst das Ganze dann genauso schnell wieder. Ziemlich grausam eigentlich, aber das ist nichts Ernstes. Das Einzige, was sie wirklich interessiert, ist Tanz. Sie interessiert sich für Tanz und nichts anderes. Sie hat im Moment auch, das muss ich sagen, eine echte Tänzerinnenfigur durch die Kinderkilos, die sie dank der Seekrankheit verloren hat. Ihr Gesicht wirkt viel, viel, viel schmaler, ihre Beine sind viel länger. Ich glaube, sie gefällt sich sehr auf der Tanzfläche. Disco-Nacken.
Von wegen.
Als die meisten Gäste im Disco-Alter waren, da gab's Disco noch gar nicht. Tanzabende gibt's, ja. Naja, so Tanzabende eben, so schon wie Ballett im weitesten Sinn, aber nicht klassisch, sondern, wie sagt man, modern dance. Also wenigstens kommt es mir ziemlich modern vor. Und sie ist ganz hin und weg, von den Frauen übrigens. Sie interessiert sich nur für die Tänzerinnen, nicht für die Tänzer, die stören sie eher, findet sie. Aber die Tänzerinnen, die liebt sie wirklich, du solltest sie mal sehen. Sie steht da wie gebannt. Sie steht immer. Sie hält es nicht auf ihrem Sitz. Es ist wirklich faszinierend, ihr beim Zuschauen zuzuschauen. Was? Nein, ich... Also, ich glaube, sie hat gebetet, so tanzen zu können. Es ist wirklich eine Form von Andacht, von Huldigung, die sie den Tänzerinnen entgegenbringt.
Eine Form von Andacht.
Sie betrachtet diese gazellenartigen Geschöpfe wie... höhere Wesen, schon morgens, wenn sie auf schwindelerregenden Stilettos zum Frühstücksbuffet trippeln und in ausgreifenden Gesten mit ihren Armreifen klimp. Ich schlepp sie nicht mit. Sie schleppt mich mit. Ich würde mir das nie freiwillig ansehen. Mich interessiert an dem ganzen Getanze nur eins. Ist es jugendfrei? Weil, weißt du, je später der Abend... Pornografisch habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe die Frage gestellt, ob es... Es ist ja jugendfrei, zu 99%, zu 99,9... Es ist jugendfrei. Und das Wenige, was eindeutig erotisch ist... Aber das gehört nun mal zum Tanz. Erotik ist der Grund, warum das Tanzen erfunden wurde. Nicht, dass ich mir daraus etwas machen würde, aber Tanz ohne Erotik, das wäre ja wie Fußball ohne... Ja, was soll ich denn machen, wenn sie diese Tänzerin vergöttert, mit ihrer ganzen Clique geschlossen in diese Dance-Shows pilgert? Da bin ich abgemeldet. Ich kann sie nicht daran hindern. Ich kann höchstens nicht mitgehen, wenn dir das lieber ist. Aber davon weiß sie doch gar nichts. Gerade dass sie die sexuelle Seite nicht versteht, gerade dass sie davon keine Ahnung hat, nicht die geringste Ahnung hat, das beweist doch gerade, wie sehr sie noch Kind ist, wie fern ihr das alles liegt und... Ja, das ist auch wieder beruhigend. Also, mach dir einfach keine Sorgen, ja? Nein, sonst gibt es nichts. Sie tanzt, sie schreibt, das wäre alles. Ja. Du, entschuldige, ich halte euch jetzt schon so lange auf. Ihr wollt bestimmt weiter... Oder du musst zur Arbeit, genau, ja. Der Unternehmensberater kommt sicher auch gleich. Der Unternehmensberater, mit dessen Handy ich die ganze Zeit... Nein, geh nur. Wir müssen sowieso gleich... Wir müssen Schluss machen jetzt. Tut mir leid, aber wir sind ja auch fertig, wollte ich sagen. Ich wollte nur nicht, dass du dich wunderst, wenn du... Also, falls du den Brief von ihr... Nein, ist gut. Du, ich gebe das Handy jetzt wieder zurück, ja?
Der große Fetzenfisch Phycodurus equis lebt in den kühleren Gewässern der südaustralischen Küste. Mit seinen blattförmigen Auswüchsen ähnelt er vorbeitreibenden Algenbüscheln. So ist er in den Kelbwäldern der Felsenriffe bestens getarnt und perfekt an seinen Lebensraum angepasst.
Ich mag das Licht. Dieses Unterseeische. Früher habe ich Stunden hier vorm Aquarium gesessen. Mit Fabian auf dem Schoß und Jessica lief die ganze Zeit vor uns an den Scheiben entlang, mit rudernden Armen und ist ihrem Lieblingsfisch gefolgt. Wie hieß er noch? Er hatte so schleierartige Flossen, bunt aber nicht grell, die Schwanzflosse wie eine Schleppe aus Seide, die sich im Wasser leicht kräuselt und wellt,
so als würde sie bewegt, anstatt sich zu bewegen.
Ein schöner Fisch, wirklich. Ich muss Jessica unbedingt nach dem Namen fragen, wenn wir hier fertig sind. Wahrscheinlich weiß sie ihn auch nicht mehr. Jedenfalls danke, dass du gekommen bist.
Ich kann gar nicht sagen, wann das aufgehört hat. Und warum? Aber wir haben unsere Dauerkarte schon vor Jahren verfallen lassen. Vielleicht wollten die Kinder nicht mehr. Vielleicht hatten wir auch alles gesehen.
Fabian kannte sämtliche Tiere und ihre Herkunftsländer auswendig mit 5,5. Inzwischen sind sie wahrscheinlich längst tot oder ausgetauscht. Bis auf die Schildkröten, die uns alle überleben werden. Vielleicht schaue ich mal bei ihnen vorbei auf dem Rückweg. Ich hoffe, ich langweile dich nicht. Die Kinder wollten natürlich nicht mit. Ich musste sie erpressen nach allen Regeln der Kunst. Sonst hätten sie nie ihre Zimmer verlassen. Aber ich dachte mir, wir gehen jetzt in den Zoo und wenn es das Letzte ist, was wir zusammen unternehmen. Er hieß Seidenfisch, glaube ich. Oder jedenfalls irgendwas mit Seide, der Lieblingskopie von Jessica. Wie es aussieht, gibt es ihn nicht mehr. Was ich sagen wollte, in meinem nächsten Leben werde ich Vater. Väter haben immer einen gewissen Abstand, was beiden Seiten so viel Freiheit lässt, dass man sich ein Leben lang ertragen kann. Mütter dagegen sind immer zu nah, zu eng, zu unmittelbar. Säuglinge und kleine Kinder brauchen Mütter. Als Erwachsener braucht sie kein Mensch. Sowas sollte ich dir eigentlich gar nicht erzählen. Naja, und dann sehe ich Jessica und mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke, was alles noch auf sie zukommt und wie schwer sie es haben wird. Wenn sie wüsste. Aber sie weiß nichts und das muss wohl so sein. Sie muss an das große Versprechen glauben, dass die Welt gut zu ihr sein wird und eine Ausnahme mit ihr macht. 90% aller Bewerber, mit denen ich zu tun habe, glauben das. Aber ich habe in 20 Berufsjahren noch nie erlebt, dass jemand verschont bleibt. Das wirkliche Leben macht keine Ausnahmen. Umso bitterer ist es, mit anzusehen, wie sehr Jessica sich das Mädchen aus dem Gesicht schminkt und sich beeilt, eine Frau zu sein. Mit 14.
Als würde sie es nicht bleiben müssen für den Rest ihres Lebens. Als würde danach noch irgendwas kommen. Irgendein Wunder.
Naja, und Fabian? Er ist so ziemlich das Gegenteil von frühreif. Alles, was Jessica nach außen kehrt, kehrt er nach innen. Seine Entwicklung findet gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, auch der schulischen, im Stadium der Verpuppung. Manchmal denke ich, er schweigt noch ein paar Jahre so in sich hinein, durchläuft noch ein paar Akneblüten, bis es dann eines Tages plopp macht und aus der ölig glänzenden, leicht ranzigen Schale tritt frisch geduscht und strahlend ein junger Erwachsener, schwingt sich auf seinen Motorroller und studiert Medizin in, sagen wir, Tübingen. Aber vielleicht studiert er auch Informatik in Braunschweig und bleibt sein Leben lang ein Nerd. Ihn konnte ich immerhin noch für die Raubkatzen begeistern. Keine Ahnung, was er dort macht. Vermutlich die Tiger mit seinem starren Blick in den Wahnsinn treiben. Jessica ist vorgegangen in das Café, wo wir uns wieder treffen. Dort sitzt sie vermutlich die anderthalb Stunden ab mit übereinander geschlagenen Beinen und guckt so blasiert und gelangweilt wie eine russische Nutte.
Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal Gegner sein würden. Keine Ahnung, wie es so weit kommen konnte. Aber seit 1-2 Jahren hindern wir uns nur noch gegenseitig am Leben.
Wie war eigentlich dein Weihnachten? Das Neueste ist, Jessica hat jetzt einen Freund. Sie spricht von einem Freund. Ich vermute, dass es ihr Freund ist. Die Nachricht war sozusagen meine Bescherung. Nicht, dass er der Erste wäre, aber der Erste mit Auto und Führerschein. Der Junge ist 18, also eigentlich ein junger Mann. Gut erzogen, höflich, das muss man ihm lassen. Zumindest kann er die Hand geben, guten Tag sagen und einem dabei in die Augen sehen, was schon eine Verbesserung ist. Lambert meint auch, er weiß, was sich gehört, aber Lambert geht sowieso jedem Konflikt aus dem Weg. Er hat sich noch nie mit Jessicas Verehrern angelegt, dabei wäre das eigentlich sein Job, als Schwiegervater in spe sich die Jungs mal richtig zur Brust zu nehmen, ja, so unter Männern. Doch Lambert ist selbst so ein Jessica-Verehrer und möchte es sich mit ihr nicht verscherzen. Schon beschämend, wie er um die Liebe seiner Tochter bangt und buhlt. Scherzhaft natürlich, aber sein ganzer sogenannter Humor ist im Grunde nur eine Art Werbung für sich. Der verzweifelte Versuch, bitte nett gefunden zu werden. Und Lambert ist ja auch nett. 1000-mal netter als ich. Nein, wirklich, ich wollte nie nett sein.
Ich wollte nie nett sein.
Sonst wäre ich nicht in der Personalabteilung.
Wenigstens den Zwang muss ich mir nicht antun.
Insofern habe ich Jessicas Kavalier, als er sie mit seinem Wagen bei uns abholen wollte, gleich ins Gesicht gesagt, ich würde ihn wegen Verführung Minderjähriger verklagen, wenn er ihr nur die Hand aufs Knie legt. Da hat er geguckt. Ich habe Jessicas Freund dann noch erklärt, ich hätte gar nichts gegen ihn persönlich, doch bevor ich jemanden in mein Haus lasse, würde ich gerne klarstellen, wo die Grenzen sind. Und sexueller Missbrauch ist so eine Grenze. Ich glaube, das hat er verstanden. Wir sind dann ein bisschen ins Plaudern gekommen, weil ich dachte, es kann nicht schaden, eine persönliche Beziehung zum Täter aufzubauen. Und es lief gut. Für einen potenziellen Kinderschänder war er sehr offen und kommunikativ. In den 5 Minuten, die er bei uns am Abendbrottisch saß, habe ich mehr von ihm erfahren als von Fabian in den letzten 5 Monaten. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir den ganzen Abend verquatscht, um Schlimmeres zu verhindern. Doch Lambert, Jessicas Liebediener, meinte schon nach ein paar Minuten, die jungen Leute würden sich sicher langweilen. Die jungen Leute, ich hätte ihn erschlagen können.
Die jungen Leute, ich hätte ihn erschlagen können.
Als müsste ausgerechnet Lambert mich daran erinnern, dass ich nicht mehr dazugehöre. Natürlich wollte er nur Jessica nach dem Mund reden, nach ihrer Miene. Am Gespräch hat sie sich nicht beteiligt, das war unter ihrer Würde. Sie hatte es sichtlich eilig, wegzukommen mit Blick auf die bevorstehenden Festtage und die Weihnachtssippenhaft zu Hause. Du hättest sie sehen sollen. Sie konnte es überhaupt nicht vertragen, dass ich mich einigermaßen angeregt mit ihrem Freund unterhalte. Natürlich war sie eifersüchtig.
Ich habe ihn dann noch zum Auto gebracht.
Wie immer nach Vorstellungsgesprächen, wenn ich mir bei dem Bewerber nicht ganz sicher bin.
So ein Auto erzählt mehr über einen Menschen als 1,5 Stunden Intensivinterview. Dabei geht es weniger um die Marke als darum, wie es innen drin aussieht. Ist es picobello, sauber und ordentlich, hat man es mit einem Zwangsneurotiker zu tun. Ist es vollgemüllt mit einem Messi? In beiden Fällen Finger weg.
Weißt du noch, wie du mich davon überzeugen musstest, dass es gar nicht dein Auto war, sondern das von einem Kumpel? Er fährt einen Punto, den Drittwagen vermutlich seiner Mutter, aber wenigstens zu eng für Sex auf irgendeinem Waldparkplatz, es sei denn, man ist unter 1,50 und lässt die Beine rausgucken. Das war dann auch meine letzte Frage, wie klein die Mädchen sein müssen, die er in dieser Seifenkiste flachlegt. Da hatte Lambert schon aufgegeben, so zu tun, als sei das meine Art von Humor.
Und weißt du, was Jessicas Freund zu mir gesagt hat, an seinen Punto gelehnt, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen?
Ich kann warten.
Er hat gesagt, ist das nicht unglaublich?
Ich kann warten.
Ist das nicht unglaublich?
Ich kann warten.
Ich kann warten. Eine Weile habe ich ihm noch nachgesehen, ziemlich perplex. Ich meine, dein Satz aus dem Mund des Mannes, der möglicherweise meine Tochter entjungfert, falls er es nicht schon getan hat. Was denkt sich das Schicksal dabei?
Er hat diesen Aufkleber am Heck seines Wagens, dieses Fischzeichen.
Du weißt schon, so eine geschwungene Linie in Fischform, leicht reflektierend.
Was ja wohl heißen soll, dass er Christ ist oder zumindest sein Auto oder seine Mutter. Und natürlich musste ich darüber nachdenken, ob es nun dafür steht, dass er Sex vor der Ehe ablehnt oder wenigstens Sex in Fiat Puntus. Aber dann dachte ich, dass ich jetzt überhaupt darüber nachdenke, ist völlig verkehrt. Ist verkehrte Welt. Jessica ist 14, gerade geworden. Wie lange will er denn warten? 2 Jahre, bis er ein größeres Auto hat und sie 16 ist?
Verstehst du? Dieser Satz, dieser Fisch, das sind doch alles
Satz,
Zeichen.
Dieser Fisch.
Da muss man sich doch fragen,
das sind doch alles
auf was
Zeichen.
Für einem Weg sind wir eigentlich?
Und dann ist auch noch Weihnachten und während ich so dastehe und der Fisch am Heck des Fiat Punto in die Dunkelheit entschwindet, überkommt mich plötzlich das Gefühl, es könnte unser letztes sein. Also eigentlich Ostern. Karfreitag. Ja, mir war, als würde ich dieses Weihnachten meine Familie beerdigen.
Deswegen hatte ich mir so gewünscht, dass wir an Heiligabend nochmal alle zusammen in die Kirche gehen. Ich hatte Jessica sogar angeboten, Hendrik mitzubringen. Er heißt Hendrik, ihr Stecher. Aber Hendrik wollte oder musste am 24. früh morgens unbedingt mit seinen Eltern in den Skiurlaub fliegen. Und Jessica hatte schon ein anderes Geschenk für mich, irgendein Parfüm, das sie selber nicht mochte. Und auf Kirche hatte sie absolut keine Lust. Deshalb ist dann auch Lambert zu Hause geblieben und ich bin allein gefahren mit Fabian, dem Weihnachtsschreck, der sowieso kein Wort sagt, geschweige denn singt. Dabei hat er früher mal so schön gesungen, glasklarer Sopran vor seinem Stimmbruch. Inzwischen weiß ich nicht mal, ob er Bariton ist oder Bass, so selten macht er den Mund auf. Wir sind dann trotzdem Heiligabend 3:45 zur Kirche gefahren. Ich und Fabian und ich, wobei es eigentlich gar keine Kirche war, sondern eher eine Art Friedhofskapelle. 80 Plätze vielleicht, ganz intim. Sie sah aus wie ein Schiff, viel Holz, dicke Balken und Schnitzwerk, wie der Bauch eines Schiffes. Es hatte wirklich etwas Familiäres. Auch die Art und Weise, wie gesungen wurde.
Nicht mal der Pfarrer hat gestört. Anstatt lange zu predigen, hat er immer wieder singen lassen, nochmal und nochmal, durch alle möglichen Seiten des Gesangbuchs. Lieder, die ich weder konnte noch kannte. Doch mittlerweile hatte sich die Gemeinde dermaßen eingesungen, dass es keine Rolle mehr spielte. Man wurde einfach mitgezogen, eingesogen vom Chor. Gab auf Verdacht irgendwelche Töne von sich und schwang sich dann ein wie eine singende Säge.
Gott, was hab ich da herumgeeiert? Aber in dem Moment gab es kein richtig und falsch. Ich konnte noch so daneben liegen. Früher oder später bin ich mitten im Lied gelandet. Mit allen zusammen. Und wahrscheinlich ging es den meisten so, dass sie sich auf einmal Melodien singen hörten, die sie noch nie gehört und gesungen hatten. Jedenfalls dachte ich die ganze Zeit,
das bin doch nicht ich. Das ist nie und nimmer meine Stimme. Es war, wie wenn man im Traum auf einmal fließend eine Fremdsprache kann.
Gut, für Außenstehende hat es sich wahrscheinlich furchtbar angehört. Aber ich war so froh, so hoch erfreut über diese Klänge, die da aus mir heraus, ja, quollen, flossen. Ich hätte am liebsten immer weiter gesungen.
Falls ich es überhaupt war, die da sang.
Dann fiel mein Blick auf Fabian. Seine Hände, seine Knie. Er saß eingezwängt neben mir auf der Kirchenbank, den Kopf gesenkt. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, wollte aber unbedingt heraushören, was für eine Stimme er hatte. Bass oder Bariton.
Doch da war nichts. Kein Laut.
Kein Laut in diesem wogenden Schwall und Schall dieser chorvollen kleinen Kapelle, die in einem mächtigen Unisono durch das Liedgut schlingerte. Alle hatten mit eingestimmt, auch die Kleinsten sangen aus vollem Halse.
Nur er, mein Sohn.
Mein Sohn war wieder nicht dabei, wurde kein Teil davon. Nicht mal an Weihnachten.
Christ ward geboren, freue, freue dich. Ich war so enttäuscht, so traurig und wütend, dass ich Fabian am liebsten einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben hätte. Doch ich konnte mich auf der Bank selbst kaum bewegen, stieß und stupste ihn nur so von der Seite an, bis ich plötzlich merkte, dass er ganz starr war. Inmitten dieser großen Gelöstheit und Gemeinsamkeit ein totenstarrer, stiller Körper, der unerlösteste von allen, mein Sohn. Und auf einmal tat er mir leid. Unendlich leid, weil er so einsam war. So Mutterseelen allein. Und ich konnte nichts daran ändern. Ich habe dann keinen Ton mehr gesungen, sondern nur stumm dagesessen, Fabian neben mir, Schulter an Schulter, aber ohne das Gefühl von Berührung. Ich wusste, dass ich ihn nicht mehr erreiche, dass die Verbindung endgültig abgerissen war. Und sollte er sich jemals aus dem Gefängnis seiner selbst befreien, würde er ein anderer sein. Jemand aus einem anderen Land, das ich nicht kannte und für das es keine Sprache gab. Die Lieder, auf einmal waren es wieder vertrautere, gingen zu Ende. Wir erhoben uns zum Gebet, Fabian auch, immerhin blieb er nicht sitzen. Ich senkte den Kopf und faltete die Hände, aber ich konnte nicht mitbeten, nicht Vater unser sagen. Vater, Mutter. Was hieß das noch? Jessica war mir längst entglitten und Fabian eben jetzt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass kein Wort dafür existiert? Frauen, die ihre Männer verloren haben, heißen Witwen. Kinder ohne Eltern heißen Waisen. Aber für Eltern, die ihre Kinder verlieren, gibt es keinen Namen.
Dabei geht es uns im Grunde wie Gott.
Wie auch immer. Es war Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht, da ist man nie ganz Herrin seiner Gefühle. Ich habe es auf diese Lieder geschoben. Jahresendsentimentalität. Schwamm drüber. Der Jahreswechsel bringt schließlich viel Gutes, nicht wahr? Deine Festanstellung vor allem. Auch wenn du es erstmal schwer haben wirst im Vertrieb. Aber Hauptsache, du bist übernommen. Und zwar auf ausdrücklichen Wunsch von Maya Kiesing. Und unsere Beziehung erfüllt nicht mehr den Tatbestand der Unzucht mit Abhängigen. Wir haben wirklich lange gewartet. Länger als jeder andere. Kein Mann in meiner Position hätte solche Skrupel gehabt. Er hätte sich einfach genommen, was er wollte. Wahrscheinlich wäre das leichter gewesen. Ein Paukenschlag, ein Ende mit Schrecken, klare Verhältnisse. Wobei es ja auch haufenweise unklare Männer gibt, siehe Lambert. Aber wir haben es uns nicht leicht gemacht. Und ich finde, es spricht für unsere Leidenschaft, dass sie so lange so still sein konnte. Dafür danke ich dir. Nein, wirklich. Danke, dass du mir die Zeit gegeben hast. Seien wir froh, dass sie vorbei ist. Und lass uns nicht mehr über Kinder reden. Nur eins noch. Wenn du es dir anders überlegen solltest, in ein paar Jahren, also falls, ich wäre nicht abgeneigt. Ich hätte wirklich gerne noch mal Kinder, einfach um es besser zu machen. Aber ich verstehe natürlich.
Einfach um es besser zu machen.
Ich verstehe vollkommen. Irgendwie ist es ein bisschen dunkler geworden, oder? Das Licht? Findest du nicht? Wahrscheinlich muss ich langsam mal aufhören, überall Zeichen zu sehen. Aber es war einfach ein bisschen viel auf einmal. Dieser Fisch am Heck vom Wagen von Jessicas Freund, dann dieser schreckliche Gottesdienst und jetzt sitzen wir hier im Aquarium zwischen all diesen Fischen und...
Ich mag übrigens Neons am liebsten, weil sie die kleinsten sind. Irgendwie denke ich immer, von allen Fischen, allen Tieren hier, sind sie am wenigsten eingesperrt. Sie vermissen das Meer vielleicht gar nicht. Bei den Großen fühle ich mich immer schuldig. Und ein bisschen ist es mit den Kindern auch so. Mehr sage ich nicht dazu. Vielleicht ist das auch alles, was man dazu sagen kann.
Den Gottesdienst habe ich kaum bis zum Schluss ertragen. Mir war gar nicht bewusst, wie schlimm das Vaterunser eigentlich ist, wie negativ und niederschmetternd. Es geht wirklich nur um Schuld, Versuchung und das Böse. Deshalb konnte ich dazu nicht Ja und Amen sagen. Was weiß Gott denn schon?
Wir sind dann wortlos raus aus der Kapelle und zurück zum Auto, Fabian und ich. Er immer einen halben Schritt hinter mir. Das ist der Vorteil, wenn man so selten in die Kirche geht. Es kann einem egal sein, was die Leute denken. Im Wagen musste ich noch einmal tief durchatmen, bevor ich soweit war, den Zündschlüssel zu drehen. Für einen Sekundenbruchteil kam das Ganze wieder hoch, so ein Echo von allem, dem Gebet, den Gesängen und Gedanken, aber nur ganz kurz. Ich war eigentlich schon wieder startklar, als Fabian mir plötzlich eine Hand auf die Schulter legte und sagte: »Es tut mir so leid, Mama, aber ich kann dir nicht helfen.« Seine Stimme war erstaunlich tief. Mehr Bass als Bariton. Und seine Hand ganz warm. Einen Moment lang war ich wie gelähmt, vollkommen handlungsunfähig. Ich dachte nur, er weiß es, er weiß alles. Dabei ist Fabian nun wirklich der Letzte, der irgendetwas von uns wissen kann. Und wenn doch, hätte ich ihm vermutlich nicht leid getan, sondern er sich selbst. Er weiß nichts, keine Sorge. Es hat mich nur überrascht, dass er mich überhaupt wahrnimmt, dass Fabian, der stumpfeste, verstockteste von allen, registriert, wie sehr ich mit mir ringen, mich verleugnen muss, um für ihn und für alle anderen jeden Tag dieselbe zu sein. Das hat mich sehr gefreut. Auch wenn es mir natürlich lieber gewesen wäre, ich hätte es verbergen können. Unser Geheimnis und das ganze Hin- und Hergerissensein zwischen dir und dem Rest meines Lebens. Aber Fabian hat es gemerkt. Mir angemerkt, dass es mich zerreißt. Dass ich total zerrissen bin. Und nun weiß ich nicht, ist das jetzt schlimm oder ein Zeichen der Hoffnung? Jedenfalls dachte ich, bevor ich unsere ganze Tarnung auffliegen lasse, ich muss mit dir reden. Schließlich geht es auch um deine Zukunft. Es geht um uns, oder? Nicht? Oder? Was denkst du?
Oder was denkst du?
Ich finde, wir haben mittlerweile so lange gewartet, da kommt es auf ein paar Tage früher oder später nicht an. Streng genommen bin ich erst in der 7. Woche und nicht mehr die Jüngste. Da ist alles möglich. Vielleicht erledigt sich das Thema von selbst, sagt auch mein Frauenarzt. Und wenn nicht, können wir uns immer noch dafür oder dagegen entscheiden, mehr als einen Monat lang. Warum fängst du nicht erst mal im Vertrieb an, fasst ein bisschen Fuß und wer weiß, vielleicht kommt uns der Altersunterschied am Ende gar nicht mehr so groß vor. Aber du hast natürlich recht, der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein. Falls es so etwas wie den richtigen Zeitpunkt überhaupt gibt und die entscheidenden Dinge im Leben nicht immer einfach so passieren, das habe ich mir damals schon bei Jessica gesagt. Sie war auch ein Versehen. Zuerst. Und jetzt? Keine Angst, ich will dich zu nichts überreden. Ich habe nie gesagt, dass ich das Kind bekommen werde gegen deinen Willen, gegen dich. Ich sag gar nichts, außer ich weiß auch nicht, dass es schwer ist, eine schwere Entscheidung und dass sie Zeit braucht. Noch mehr Zeit, fürchte ich. Ich will dich wirklich nicht länger hinhalten. Nach allem, was wir hinter uns haben, den Lügen, dem Versteckspiel, glaub mir, aber kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht ist es das. Wir müssen noch ein bisschen weiter lügen, noch ein bisschen länger still sein. Es tut mir wirklich leid, Enrico, aber du musst warten.
Komm. Ich bring dich noch zum Auto.
Bist du jetzt allein? Entschuldige, dass ich das so direkt... Kannst du reden, meine ich? Ich muss mit dir reden, es ist dringend. Nein, ich habe nicht getrunken. Es ist hier gerade kurz vor 7, ich trinke nie vor 7, selbst wenn... bei euch auch, ja. Ja, stimmt. Vom Längengrad her sind wir ja fast auf einer Linie mit euch. Also in derselben Zeitzone. tut mir leid, ich sag euch. Aber ich meine natürlich dich. Ach so. Ach, dann seid ihr jetzt also richtig zusammen. Also, da seid ihr jetzt zusammengezogen.
Hm? Nein, natürlich ist es dein Leben. Ich frag ja nur. Also, wie auch immer, kurz die nautischen Informationen. Wir sind wegen Windstärke 8 bis 9 und Wellen zwischen 5 und 6 Metern auf die vom Nordmeer abgewandte Seite der Lofoten eingeschwenkt. Hier ist es friedlich, durch den Schutz der vorgelagerten Inseln. Windig schon noch, aber das Wasser ist ruhig. Die Inselkette dient gewissermaßen als Wellenbrecher. Und auf dem Fjord selbst baut sich so schnell kein Seegang auf. Hier kann einem gar nicht schlecht werden. Und wir sind auch vor Anker.
Wir fahren nicht, nein. Wir liegen auf Rede. Also das Schiff. Wir und die meisten anderen Gäste sind schon nicht weit. Auf einem kleinen Berg oder Hügel. Gleich neben der Anlegestelle. Ich bin hochgeklettert bis ganz nach oben. Auf den höchsten Punkt. Wegen des Empfangs. Nein, mit der Kleinen ist nichts. Sie war nur ein bisschen sauer, dass wir den Trollfjord liegen lassen mussten. Den hätte sie halt gern gesehen. Allein vom Namen her. Trollfjord. In den Gute-Nacht-Geschichten, die ich ihr früher einmal vorgelesen habe, da gab's oft Trolle. Nee, ansonsten ist alles gut. Alles in Ordnung mit ihr. Es ist nur... Ich will ehrlich sein. Ich habe sie verloren.
Ich habe sie verloren.
Na, natürlich weiß ich, wo sie ist. Sie macht diese Sightseeing-Bus-Tour durch die Insellandschaft mit zwei Nannies, dem Kids-Club und ihrem Freund, aber... Ja, sie hat einen. Seit Neuestem. So einen Internatshögling mit Seitenscheitel, Schlips und Kragen. Das wolltest du doch hören. Ich sag bloß, der Brief ist immer noch nicht da. Na, dann weißt du es eben jetzt. Ist ja wirklich keine Überraschung. Du hast es ja immer kommen sehen. Es ist ja auch der Lauf der... Nein, das Tanzen war nur eine Phase, so eine Art Vorspiel. Aus dem Grund wurde das Tanzen ja erfunden. Inzwischen dreht sich alles nur noch also, was weiß ich? Weiß ich doch nicht, wie alt der ist. 14, 15 vielleicht. Frühreif. Ja, mag sein. Ja. Aber sie ist kein Kind mehr. Ja? Das ist es ja. Sie ist kein Kind mehr.
Wir haben sie verloren.
Und egal, was wir tun, du und ich... Und wenn wir uns auf den Kopf stellen, wir können die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Wir haben sie verloren.
Ich habe sie verloren!
Ich mache dem Knaben ja gar keinen Vorwurf. Wenn er es nicht wäre, dann wäre es irgendein anderer. Es ist der Lauf der Welt. Ja. Unsere Kleine ist jetzt allein unterwegs auf ihrer Reise durchs Leben. Wir sind nur noch der Hafen. Zwei getrennte Häfen. Und wenn alles gut geht, dann läuft sie uns in Zukunft immer seltener an. Und irgendwann...
gar nicht mehr. Natürlich rauche ich. Du glaub mir, ich würde lieber auf sie Rücksicht nehmen und nicht rauchen. Aber sie ist nun mal nicht da, also rauche ich. Sie hat übrigens noch einen Brief geschrieben. Nicht dir, sondern mir. Und das hat mich wirklich tief getroffen.
Nein, ich weiß nicht, was drin steht. Sie hat es mir nicht gesagt, auch diesmal nicht. Ich weiß nur eins, das ist ein Abschiedsbrief. Entschuldige, du hältst mich jetzt bestimmt für einen Schlappschwanz, was? Aber ich habe sie so geliebt. Nicht nur als Einzelwesen, sondern vor allem das Ganze. Das Gemeinsame, uns, unsere kleine Familie. Jetzt ist nichts mehr davon übrig. Entschuldige, bitte.
Boah.
Danke, danke. Nein, danke, es geht schon wieder. Ist nur hart, ist verdammt hart, auf diesem Hügel zu stehen, mit Blick auf diese Küste, auf dieses Traumschiff und zu wissen, du gehörst so langsam zu den einsamen alten Säcken, zu denen du nie gehören wolltest. nicht mehr lang und du bist ihresgleichen. Nein, leg nicht auf, noch ist es nicht so weit. Es... Wenigstens weiß ich es. Ich habe ein Bewusstsein für meine Peinlichkeit und das Pathetische daran, dass man Gefühle, bleibende Gefühle, erst in einem Alter entwickelt, in dem sie einem nicht mehr zustehen und im Leben nichts ändern. Weißt du was? Ich habe viel darüber nachgedacht, warum wir Gäste heißen auf diesem Schiff. Ich dachte immer, wenn man an Bord geht oder aufsteigt, wie die Stewards sagen, sie sagen wirklich aufsteigen, wie bei einem Pferd. Jedenfalls dachte ich immer, auf einem Schiff spricht man von Passagieren. Aber wir werden hier ausschließlich Gäste genannt. Bei jeder Durchsage, jeder Ansprache, vom Kapitän bis zum Reinigungspersonal. Und ich verstehe jetzt, warum. Passagiere sind unterwegs zu einem Ziel. Sie haben eine Bestimmung. Ja? Und das Schiff ist das Vehikel für ihre Passage von A nach B. Deswegen sind sie Passagiere und wir nicht. Wir sind nirgendwohin unterwegs. Für uns gibt's kein B, kein Ziel, keine Bestimmung. Wir sind Kreuzfahrer. Wir fahren nur, um zu fahren. Wir kreuzen nur hier und da. Wir gleiten an allem vorbei. An Inseln, an Menschen, Möglichkeiten. Wir kommen nirgendwo an. Und so ist es auch mit uns dreien. Mit dir, mir und der Kleinen. Wir sind auch nur so aneinander vorbeigeglitten. Wir waren zusammen wie Gäste. Ja? Einer im Leben des anderen, aber ohne gemeinsames Ziel. Entschuldige es. Es kommt nicht wieder vor. Du, bist du noch da? Klingt vielleicht komisch, aber ich hätte ihr gern die Trolle gezeigt. Ich bin vielleicht sogar noch trauriger als sie, dass wir keine sehen. Aber damals, als ich hier vorgelesen habe, da habe ich nicht daran geglaubt. Und ja, jetzt ist auch das pathetisch. Ich will dir den Abend nicht verderben. Habe ich schon, ich weiß, aber... Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Und dass ich froh bin, dass ich es dir endlich sagen kann. Es tut mir leid. Aber es ist ja nicht ganz trostlos. Ich freue mich, dass das Heimweh weniger wird. Ich kann es kaum erwarten, wieder richtiges Grün zu sehen. Und das ist schon ganz schön hier auf diesem Hügel, einem ganz normalen Hügel neben der Pier. Mit Heidekraut, Büschen und Beeren. Nichts Besonderes eigentlich. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Wohltat das ist. Wir waren zu lang am Nordpol. Weißt du, ich denke, auch wenn es natürlich nicht wahr ist, aber ich denke trotzdem die ganze Zeit, wenn wir nur ein paar Tage früher hier gewesen wären, wenn wir diesen Hügel vorgestern oder vorvorgestern erreicht hätten, dann vielleicht wäre ich mit ihr zusammen hier hochgestiegen und wir hätten ein paar Blumen gepflückt, Beeren gesammelt, sie rote, ich schwarze, wer mehr davon findet. Und ich hätte es nicht eilig gehabt, von hier wegzukommen und ihr wäre auch nie langweilig geworden, sondern wir hätten einfach die Zeit vergessen, wie in einem wilden, verwilderten Garten. Hallo? Hallo, bist du noch da?
Wasserspiele. Hörspiel von John von Düffel. Zweiter Teil. Der Kreuzfahrer und die Fetzenfrau. Die Rollen und ihre Darsteller. Der Kreuzfahrer, Werner Wölbern. Die Fetzenfrau, Judith Engel. Musik, Michael Riesler. Ton und Technik, Gerd-Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz, Wolfgang Sesko und Ilka Bartels. Regie, Christiane Ohaus. Produktion Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk 2015.